Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von PPP, dem Patriarch Power Podcast. Mal wieder mit Martin Evers und Moderatore. Guten Morgen, lieber Martin.
Moin Tore, ich grüße dich ganz herzlich.
Wir kommen im Hochsommer zusammen, im August, Anfang August, 5. August, um genauer zu sein. Und heute könnte tatsächlich ein historischer Tag zumindest am Aktienmarkt werden, denn wer heute Morgen schon die Schlagzeilen gelesen hat, in Japan gab es einen mächtigen Börseneinbruch. Hast du das auch mitbekommen, Martin?
Ja, mag dich wundern, Tore, aber ich habe es mitbekommen. Zweistelliges Minus in Japan ist natürlich schon eine ganz klare Ansage und auch eine Ansage an die restlichen Märkte, die ja nun heute Morgen auch geöffnet haben.
So, woher kommt so diese Ansage? Was ist da deine erste Einschätzung?
Also ich glaube, es gibt verschiedene Faktoren, die da zusammengetroffen sind. Zum einen die Aussage von ersten Konjunkturängsten in den USA. Wir haben eine massive Verschärfung der Krisensituation im Nahen Osten, was die Unsicherheiten, die schon immer da waren, verstärkt haben. Und parallel zu diesen hat die Bank of Japan die lockere Geldpolitik, die sie geführt hat, seit Jahren, davon hat sie sich verabschiedet. Und bei der Gelegenheit hat sich dann eben auch der Nikkei verabschiedet von den Rekordhöhen, den der Nikkei ja seit sehr, sehr vielen Monaten nach oben getrieben hat.
Einer unserer ersten Ausgaben, Martin, hieß German Angst. Nun öffnet man die Bild-Zeitung oder eine andere Zeitung oder einen Teletext oder das Internet und man sieht Börsencrash, Angst vor weltweitem Börsencrash. Da werden ja auch deine Kunden auf dich zukommen. Mensch, Martin, was ist jetzt? Muss ich verkaufen? Was würdest du tun?
Ja, eigentlich müsste das Telefon nicht stillstehen. Also die Kunden.
Und du hast einfach ausgemacht, ne?
Genau. Eigentlich müssten die Kunden weltweit sich zu ihren Maklern, zu ihren Banken bewegen und sagen, Mensch, es ist gerade günstiger als noch vor einer Woche. Lass mal ordentlich Aktien kaufen. Das wäre die rational betrachtet sinnvollste Aktion. Gut, nun sind wir Menschen, speziell wir Deutsche, nicht unbedingt rational denkend. Das heißt, die Gefahr, die du schon angedeutet hast, ist gegeben.
Angst getrieben.
Ja. Dass der eine oder andere sagt, nee.
Ich doch schon immer gewusst.
Genau, 200 Stundenkilometer auf der Autobahn ist ja nicht schlimm, da geht's nur ums Leben. 10% weniger in Asien, da geht's um mein Kapital. Ich glaube, ich gehe mal lieber raus.
Wir kündigen jetzt schon mal an, sollte sich etwas entwickeln in dieser Sache und die Börsen weltweit wirklich abstürzen, werden wir nochmal eine zweite Episode hinterherhängen, kleines Update geben. Wir hatten den Termin für heute ja schon länger terminiert, auch weil wir mit Uli Harmsen einen Special Guest haben. Martin, auf was hast du dich denn sonst vorbereitet, wenn der Nikkei nicht eingebrochen wäre in Betracht auf Aussicht August 2024.
Das, was ich so für Ideen hatte und für Einschätzungen gesammelt habe, davon halte ich mich mal so ein bisschen zurück. Ich kümmere mich so ein bisschen aus der heutigen Sicht, was denn so passieren kann. Also wir haben im Endeffekt das Thema Zinserhöhung, Zinssenkung, was ansteht. Aufgrund der Schwäche der Börse könnte ich mir vorstellen, dass die Zinssenkung in den USA im September kommen wird. Jedenfalls die Analysten bereiten sich darauf vor. Wir haben einige Fonds, mit denen wir schon gesprochen haben, in der Vergangenheit, die bereits abgesichert sind. Für die ist im Endeffekt diese Kursschwankung völlig uninteressant, eher interessant, weil sie jetzt zu günstigen Kursen wieder investieren können. Wir haben Riesenbestände in den Geldmarktfonds der Banken. Und wenn das Thema Zinssenkung kommt, dann haben wir hier natürlich auch eine Rückflussaussicht. Das heißt, die Menschen, die sagen, ich kriege jetzt auf meinem Geldmarktkonto nicht mehr meine 4%, sondern vielleicht nur noch 2 und sagen, dann mit 2% habe ich die Inflation gerade nicht mehr drin. Die investieren dann vielleicht wieder auch in die Märkte und das wäre vielleicht auch mal ganz spannend wieder, die investieren vielleicht nicht nur in die 7 größten Werte, sondern vielleicht auch mal in die kleinen und mittelgroßen Aktien. Das heißt, ich sehe hier eine Riesenchance für die Aktienmärkte spätestens zum zweiten oder zum dritten Quartal.
Wir haben in unserem letzten Podcast über die Auswirkungen der Europa-, der EU-Wahl gesprochen. Entsprechend haben wir uns heute ein Thema ausgesucht, das auch mit der EU, mit der EU-Kommission zu tun hat. Nämlich wollen wir sprechen über die Retail Investment Strategy der EU-Kommission, also die Kleinanlegerstrategie. Und ich habe den Namen eben schon mal fallen lassen. Wen haben wir uns dafür eingeladen? Wen haben wir für dieses Gespräch gewinnen können?
Uli Harmsen wird da sein. Uli Harmsen, ein Mensch, der seit Jahrzehnten in der Branche tätig ist, den ich denke, die meisten Hörerinnen und Hörer auch kennen. Ich habe ihn kennengelernt dürfen Anfang der 90er Jahre. Er ist sehr, sehr spezialisiert und ich freue mich auf das Interview. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend.
Und ich glaube, Uli darf jetzt selber mal erzählen, was er denn jetzt so macht und noch so vorhat. Und ich freue mich sehr, ihn jetzt aus Mallorca zuschalten zu dürfen. Lieber Uli, herzlich willkommen.
Ja, moin moin aus Mallorca.
Wie geht's da drüben? Wie ist das Wetter?
Ja, brutal heiß. Also man springt eigentlich nur noch von Klimaanlage zu Klimaanlage. Und der Pool ist eigentlich auch keine wirkliche Abkühlung mehr, weil das hat so eher Badewannen-Charakteristik. Also man ist mehr oder weniger damit beschäftigt, Klimaanlagen hochzufahren und sich davor zu setzen und dem Tag dann sozusagen guten Tag zu sagen und ein bisschen zu arbeiten, wie zum Beispiel kleine Podcasts aufnehmen.
Das ist auch direkt eine schöne Brücke zu unserem ersten Thema. Uli, was machst du denn eigentlich so außer von Klimaanlage zu Klimaanlage oder ab und an mal in den Pool zu gehen? Viele unserer Hörerinnen und Hörer kennen dich aus deiner langjährigen Zeit aus der Branche. Was macht Uli Harmsen heutzutage?
Ja, was macht er heutzutage? Ich habe mich aus dem Fondsmanagement vor einiger Zeit verabschiedet. Gleichermaßen habe ich mich verabschiedet aus der Vertriebstätigkeit als Direktor für den Bereich Investmentfonds bei der Apella AG. Ich bin dann nach Mallorca gezogen und habe hier dann wiederum eine neue Firma gegründet, seit Anfang des Jahres mit Namen Comfort Finance. Wer sich dafür interessiert, möge gerne mal ins Internet gehen, comfortfinance.de. Die Firma macht Podcasts, Videos und erstellt Presseartikel und macht aber auch oder plant und organisiert Veranstaltungen für Finanzdienstleistungsunternehmen aus der Branche in Deutschland. Also ich bin nach wie vor natürlich gut vernetzt mit deutschen Finanzdienstleistern und das, was ich jetzt mache, macht mir auch ausgesprochen viel Spaß, insbesondere für Podcasts und Videos mit interessanten Leuten sprechen. Da lernt man immer wieder was. Mein Credo ist, man hört nie auf zu lernen und insofern macht es einfach sehr viel Spaß, das, was ich jetzt tue.
Und das kann man ja, denke ich, auch heutzutage ganz komfortabel aus Mallorca ausmachen.
Ja, überhaupt kein Problem, ne? Also in Zeiten vom Internet und von digitalen Audio-Stations und so weiter ist das alles überhaupt kein Problem, mit Zoom oder mit anderen Softwaren zu arbeiten, um dabei Videos und Podcasts zu erstellen und den Ton hinterher noch ein bisschen zu bearbeiten. Es ist eigentlich egal, wo ich bin. Ich kann auf der Zugspitze arbeiten, ich kann in der Sahara irgendwo sein und trotzdem alles in der Qualität herstellen, als wenn ich in Deutschland wäre. Überhaupt kein Thema.
Es wäre natürlich jetzt auch spannend, mit einem erfahrenen Podcaster über das Thema Podcasting zu sprechen, aber wir haben dich heute zu uns eingeladen und danken dir sehr, dass du bei uns bist, weil wir über das Thema Retail Investment Strategy der EU-Kommission sprechen wollen. Kannst du uns mal kurz abholen, was das ist und warum diese so wichtig ist?
Ja, ganz allgemein gesprochen kann man ja sagen, dass die Finanz- und Kapitalmärkte ja einen stetigen Wandel unterliegen, geprägt durch technologische Innovationen, neue Produkte. Mitunter ändern sich auch regulatorische Dinge und Marktbewegungen sind ja teilweise auch sehr, sehr kräftig. Also gutes Stichwort für heute. Wer heute Morgen ein bisschen sich mit der Börse beschäftigt hat, der hat sicher mitbekommen, dass über Nacht in Japan mal eben die Börse um 12,7% eingebrochen ist. Und mit all diesen Dingen haben sich natürlich auch Finanzanlagenvermittler zu beschäftigen. Das Problem ist eben halt, Finanzanlagenvermittler müssen einmal, wenn sie anfangen zu arbeiten, eine Sachkundeprüfung ablegen und das war's. Und das ist natürlich nicht angemessen an dem, was sich dann täglich an den Märkten tut. Und wenn wir beispielsweise schauen, dass alle Versicherungsvermittler, die also nach 34D-Gewerbeordnung arbeiten, schon lange eine Weiterbildungspflicht haben. Und nun will also die EU Ähnliches voranbringen für den Bereich 34F. Die zuständige Kommissarin McGuinness hat im Mai 23, glaube ich, diese sogenannte Retail Investment Strategy vorgestellt. Übersetzt ist das die Kleinanlegerstrategie. Darin ist eben auch eine Weiterbildungspflicht für die Personen vorgesehen, die Anlageberatung durchführen oder über Finanzinstrumente informieren. Und das Europäische Parlament hat dann wenig später so einem Vorschlag zugestimmt und hat gleichfalls dazu gesagt, eine Höhe in 15 Stunden von Weiterbildungspflicht pro Jahr wäre ganz schön. Das wäre also ungefähr das Gleiche, was auch die Versicherungsvermittler zu leisten haben. Und dann würde eben halt diese Weiterbildungspflicht auch höchstwahrscheinlich für die Finanzanlagenvermittler nach 34F in Deutschland gelten. Denn man muss sich ja klar machen, das zuständige Ministerium ist das Ministerium von Herrn Habeck. Und die Grünen sind ja schon seit langem dafür, dass dieser Bereich stärker reguliert wird. Wenn man sich jetzt ein bisschen genauer damit beschäftigt, dann wird man allenfalls feststellen können, dass die FDP vielleicht dagegen stimmen könnte, weil sie so naturgemäß eher die Interessen der Selbstständigen vertritt. Aber ich denke, dass sie an der Stelle dann kompromissfähig sein wird. So denke ich, dass es gut wäre, wenn Finanzanlagenvermittler, die nach 34F arbeiten, sich darauf einstellen, dass in Kürze diese Weiterbildungspflicht dann kommen wird.
Nun hatten wir gerade vor einigen Ausgaben Dirk Fischer, der dir ja auch bekannt ist, hier im Podcast, und wir sprachen über die Fondsvermögensverwaltung. In Bezug jetzt auf die Kleinanlegerstrategie, die kommen soll, was wird sich dadurch verändern, auch in Bezug auf die Fondsvermögensverwaltung? Wird sich da was verändern, die Verpflichtung für die Vermittlung?
Nein, gar nicht, denn ganz egal, wer die Fondsvermögensverwaltung letztendlich vertreibt, wird entweder nach 34D arbeiten, da gibt es ja schon die Weiterbildungspflicht, oder nach 34F und da wird es sie geben. Spielt also keine Rolle, ob man Fondsvermögensverwaltungen oder einzelne Investmentfonds vertreibt. In jedem Fall sind die Vermittler davon betroffen. Der Vorteil der Fondsvermögensverwaltung, und darauf zielst du ja sicherlich ab mit deiner Frage, ist der, dass man sich natürlich mit der Vermittlung einer Fondsvermögensverwaltung enthaften kann, weil die Haftung eben bei dem Vermögensverwalter in diesem Fall liegt. Aber das ist ein anderes Thema und hat mit der Weiterbildungspflicht eigentlich überhaupt nichts zu tun.
Dann abschließend gerne deine Bewertung der Retail Investment Strategy. Ist sie gut oder nicht?
Ich bin definitiv dafür, denn die Einführung einer Weiterbildungspflicht für Finanzanlagenvermittler nach 34F, die würde einen wichtigen Schritt zur Sicherung der Beratungsqualität darstellen und natürlich auch einen Schritt im Sinne des Verbraucherschutzes tun. Es gibt natürlich einige Herausforderungen, Kritikpunkte. Beispielsweise kostet das natürlich Zeit und gelegentlich vielleicht auch mal Geld für die Vermittler. Und es müssen natürlich dann auch die entsprechenden Weiterbildungsangebote erstmal bereitgestellt werden. Die müssen praxisnah sein und von hoher Qualität. Das Ganze muss kontrolliert werden und so weiter und so weiter. Aber insgesamt denke ich, dass das ein richtiger Fortschritt ist für den Finanzsektor in Deutschland, auch für den Standort. Denn gut ausgebildete und stets auf dem neuesten Stand befindliche Finanzanlagenvermittler sind essentiell für das Vertrauen der Verbraucher. Und natürlich damit auch um die langfristige Stabilität des Finanzsystems. Es bleibt allerdings abzuwarten, wann und in welcher Form der Gesetzgeber diese Weiterbildungspflicht umsetzen wird. Doch die Zeichen stehen ganz klar auf Veränderung und in meinen Augen auch auf Fortschritt in der deutschen Finanzberatung.
Dann sage ich herzlichen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Einschätzung und Einordnung der Retail Investment Strategy. Vielen Dank, Uli, und liebe Grüße gehen raus nach Mallorca.
Ja, gerne und schönen Dank an euch. Und ich wünsche euch ein bisschen höhere Temperaturen. Vielleicht
Ja,
nicht ganz
gib uns
so
noch 10
wie hier,
Grad ab.
aber ja, genau. Ich gebe euch 10 Grad ab, denn es ist hier erträglicher und bei euch macht es auch mehr Spaß.
Uli, ganz, ganz lieben Dank auch von mir.
Ja, gerne. Danke und ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Und dann bedanke ich mich nochmal bei Ihnen fürs Zuhören. Das war PPP. Und wenn Sie keine weitere Folge mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch einfach kostenfrei unseren Podcast hier bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ihr Tore Zibel. Und abschließend noch ein rechtlicher Hinweis. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier gemachten Angaben kann keine Gewähr übernommen werden. Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen sind keine Empfehlungen. Sie stellen keine Anlageberatung dar und ersetzen auch keine Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück.